ist eine super Einführung auch in unser Thema heute. Das verstehe einer. Also wir wollen es ja meistens irgendwie begreifen. Warum ist das jetzt so? Wir wollen es verstehen. Und das ist genau die Herausforderung, vor der wir jetzt auch als Christen stehen, vor der wir Glaubende stehen. Denn, wie oft stoße ich jetzt als Glaubender mit meinem Verstehen an Mauern? Plötzlich verstehe ich nichts. Mein kleiner Horizont ist eben so klein, so tief, dass ich nichts überblicke. Und oft kommt mir dann, wenn ich etwas erlebe oder andere begleite, die etwas Herausforderndes, manchmal auch Schlimmes erleben, genau zu dem Punkt, dass ich dachte, das verstehe jetzt einer. Warum muss das so sein? Zum Beispiel mit unserer Anneliese. Der Beter des Psalms 92 erkennt in Vers 6, Herr, wie tief sind deine Gedanken? Und ich glaube, das ist ein gutes Wort. Gottes Gedanken sind so tief, dass wir es eben nicht mehr verstehen können. Aber das jetzt zu akzeptieren als sterblicher Mensch, das ist die Herausforderung. Denn im Gegensatz zu Gottes tiefen Gedanken steht da in Psalm 94, also zwei Psalme weiter, unsere Gedanken, die Gedanken von uns Menschen, sind nur ein Hauch. Das verstehe einer. Ich glaube letztlich, und das sagt ja schon das Wort Glauben, geht es nicht ums Verstehen. Es geht tatsächlich ums Glauben. Also jetzt bin ich schon so lange mit ihr verheiratet, sie ist nicht da. Jetzt kann ich über sie reden, nein. Aber es ist tatsächlich so, manchmal verstehe ich sie nicht. Und ich befürchte sie mich manchmal auch nicht. Ich mach's und dann sagt jeder von uns so, ich mache das jetzt so, wie ich es mache. Punkt. Nach so vielen Jahren Ehe. Es ist so, dass wir einfach anders sind. Wenn das schon bei uns zwei Menschen so ist, wie viel mehr zwischen uns Menschen und Gott. Also ich glaube, im Glauben geht es letztlich nicht ums Verstehen. Es geht wirklich um den Glauben. Es geht sogar um das, was wir gerade gesungen haben. Es geht um die Frage, können wir das glauben, dass Gott gut ist? Auch wenn ich davon jetzt gerade überhaupt nichts begreife. Ich weiß nicht, ob ihr Kaikshu Heri kennt. Kaikshu Heri ist der Sohn von dem bekannteren Mann der Marburger Mission, dem Walter Heri. Kaikshu ist auch Missionar in Brasilien und er hat ungefähr so Ende 30 seine Frau verloren. Und das war ein elender Kampf. 1-2 Jahre haben sie um ihr Leben gekämpft und die Kinder waren so im Teenageralter. Und ich kann mich an ganz viele Briefe von Kaikshu erinnern, wo er seinen Kampf einfach ganz ehrlich den Betern mitschildert und sagt, ich kann es nicht verstehen. Aber fast in jedem Brief kam dann genau dieser Satz und ich glaube, dass Gott trotzdem gut ist. So, um diesen Kampf geht es mir heute in meiner Predigt. Ich habe ein sehr beeindruckendes Buch gelesen in letzter Zeit, das heißt von John Patton. John Patton war Missionar unter Südseekannibalen und ich habe nur noch mit den Ohren geschlackert, was dieser Mann an Leid von diesen Menschen, denen er nur Gutes tun wollte, zugefügt bekommen haben. Die haben ihm alle möglichen Sachen geklaut, ihn überfallen und ganz schlimme Sachen auch betrieben. Sein Leben stand sehr oft in Gefahr. Ich konnte es nicht begreifen, ich konnte es nicht verstehen, dass er sie immer noch lieben konnte, dass er da blieb und dass er nicht gesagt hat, so jetzt ist Schluss, jetzt gehe ich heim. Und was mich sehr berührt hat, ist, dass zwar nicht auf dieser Insel in der Südsee, sondern auf der Nachbarinsel dann er nach vielen Jahrzehnten, ich sage jetzt mal menschlich Erfolg hatte, weil Menschen von Gott verändert wurden, Kannibalen, wo man sagt, wow, was ist jetzt los? Von sich aus haben die sich plötzlich Klamotten angezogen, von sich aus kamen sie zum Gottesdienst, haben dem Geist Gottes ihr Herz geöffnet und sind wirklich völlig andere Menschen geworden. Ein Satz zum Schluss seines spannenden Buches fasst für mich dieses Erleben von dem John Patton ganz toll zusammen. Nämlich, also mich stört es nicht, wollte ich nur sagen. Hans, okay. Also ein Satz vom John Patton, das Vertrauen, das John Patton seinem Herrn und Meister entgegenbrachte, trug ihn durch alles hindurch und ließ ihn zu einem Diener mit Vollmacht werden. Das hat mich echt berührt. Aber genau das ist das, was du und ich nicht haben. Das können wir auch nicht machen. Das können wir auch nicht von jemand einfordern. Bitte nicht. Sondern das ist ein besonderes Geschenk. Da fängt nämlich schon Glauben an. Wie gesagt, um dieses Vertrauen geht es mir jetzt in dieser Predigt, auch wenn wir manchmal Gott eben nicht verstehen. Ich erinnere an das Wort aus Jesaja 55,8. Das lässt uns Gott wissen, wie er denn tickt. Da sagt er, meine Gedanken sind eben nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Das ist ein schweres Wort, aber auch ein seelsorgerliches Wort. Und es führt mich zu dem, wo wir oft am Mittwochmorgen stehen, wenn wir hier Gebetstreffen haben in der Gemeinde. Neulich war es wieder mal so weit. Da haben wir ziemlich viel Schweres, Belastendes, Bedrückendes von ganz vielen, von denen wir wussten, zusammengetragen, um es dann gemeinsam vor Gott zu tragen. Und dann sagte einer unter uns, es war der Heinz Schwarz, ich verstehe Gott nicht, aber ich will ihm trotzdem vertrauen. Heinz, das Wort habe ich nicht vergessen. Ich habe dich jetzt nicht gefragt, ob ich das sagen darf, aber es hat mich berührt. Und ich denke, das ist der Grund, weshalb wir beten. Der einzigste Grund ist, Gott, ich verstehe dich nicht und ich will dir trotzdem sagen, was mich jetzt bedrückt. Und wer in die Psalmen schaut, der erlebt genau das. Ich werde gleich noch so einen Psalm vorlesen. Also, was es mir eigentlich heute geht, ist ganz schlicht und ergreifend, unser Glaube an Gott ist unser Leben lang umkämpft. Er ist nicht selbstverständlich, sondern immer wieder, bis ans Ende, bis vorm Sterben, kommt plötzlich irgendwann ungerufen diese Frage, Gott, wo bist du denn jetzt? Warum das jetzt auch noch? Was soll das denn? Ich verstehe dich nicht. Darum geht's mir. Und ich will nur sagen, es gibt diese finsteren Stunden im Glauben und ja, da spüren wir nichts mehr von der Nähe Gottes. Und das auszuhalten, das ist echt heftig. Und das ist die Herausforderung. Und deswegen bin ich so froh, dass es Worte gibt, zum Beispiel wie Psalm 77. Ich lese mal ein paar Verse daraus. Worte von Asaf. Da heißt es, ich rufe zu Gott. Ja, ich schreie mein Gebet hinaus, damit er mich endlich hört. Ich habe große Angst und sehe keinen Ausweg mehr. Unaufhörlich bete ich zu Gott, sogar in der Nacht strecke ich meine Hände nach ihm aus. Ich bin untröstlich, ich kann nicht schlafen. Die Unruhe treibt mich umher. Ist denn seine Gnade für immer zu Ende? Gelten seine Zusagen nicht mehr? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Was mich hier so berührt, so ehrlich berührt, das ist, wow, dass der Asaf den Mut hat, das, was er fühlt, in Worte zu fassen und dem zu sagen, der ihn geschaffen hat. Und ich finde, das ist eine wunderbare Einladung. Übergehe deine Gefühle nicht, übergehe deine Fragen und Zweifel nicht, dein Stöhnen nicht. Nein, das darf alles sein und das darf alles in die Gegenwart Gottes gebracht werden. Genau das macht Asaf. Er bringt alles zu Gott, er spricht sich aus. Und wenn man diesen Psalm jetzt aufmerksam liest, dann merkt man, da passiert ja sogar was. Denn ganz plötzlich erkennt der Asaf was. Plötzlich betet er dann in dem Vers 14, Gott, dein Weg ist heilig. Was heißt heilig? Das ist auf einer Ebene heilig, wo man merkt, wow, das verstehe ich jetzt zwar nicht, aber das hat trotzdem Sinn. Und das ist höher, als ich denken kann. Aus meiner Perspektive ist alles rätselhaft, dunkel. Gott aber verfolgt auch mit dem, was ich nicht verstehe. Heilige, höhere Absichten. Und dass ich das glauben kann, das wünsche ich uns. Ich möchte ein packendes Beispiel aus der Kirchengeschichte dazu erzählen von Augustin. Augustinus war einer der ganz Großen in der Kirchengeschichte, aber bevor er fromm wurde, war er erstmal das genaue Gegenteil. Er war ein Lebemann. Wir würden heute sagen, er war ein Playboy seiner Zeit. Seine fromme Mutter hieß Monika und litt so sehr unter dem unmoralischen Lebenswandel ihres Sohnes, dass sie manchmal fast verzweifelte. Einmal, wird überliefert, betete Monika eine ganze Nacht lang hindurch, dass Gott es doch verhindern möchte, dass ihr Augustinus in dieses verruchte Rom reist. Und genau das passierte nicht. Er reiste nach Rom. Und wie gesagt, das ist jetzt die Realität. Irgendwann werden eben bei uns auch lebensgewichtige, also für uns lebenswichtige Gebete nicht erhört. Und das heißt, dass große, schwere, böse Lasten nicht von uns genommen werden. Und da sind wir eben wieder bei dem Punkt, das verstehe jetzt einer. Und das sind genau diese schweren Bewährungsproben, ja, die unser Verhältnis zum Vater im Himmel belasten. Denn das will niemand. Und doch geschieht etwas, wenn Gott ein Gebet nicht erhört. Es geschieht etwas mit uns. Etwas, was vielleicht erst, komme ich gleich nochmal drauf, erst im Nachhinein verstehen. Ich will aber sagen, auch Jesus wird im Garten Gethsemane ja nicht erhört. Der Leidenskelch geht an Jesus nicht vorüber. Der Justizmord wird nicht verhindert. Sein wertvolles Wirken in seinem Leben wird nicht fortgesetzt. Sein Vater beschützt ihn nicht vor Schmerzen oder vor Spott, vor Schande oder gar vor dem Tod. Also, wenn er so wollt, im Herzen des Evangeliums gibt es ein nicht erhörtes Gebet. Und doch aus der tiefsten Verzweiflung dieses nicht erhörten Gebetes wächst jetzt das Heil für mich und für dich und sogar für die ganze Welt. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, wow, können wir das durchhalten? Wir bestimmt nicht. Ich wünsche uns nur, dass Gott uns jetzt die Kraft gibt, zu sagen, bitte Herr, ich kapiere nichts, aber jetzt mach was draus. Ich hatte gerade erzählt von Monika, der Mutter von Augustinus. Gott hat ihr Gebet nicht erhört. Er reiste nach Rom, in diese verruchte Stadt. Und doch hat Gott diesen Augustinus genau dort in Rom gepackt. Dort ist er ihm begegnet. Und dort, in diesem, wo die Mutter ihn nicht hinhaben wollte, dort kam es zur Lebenswende. Dort kam es zu seiner Bekehrung. Und die war abgrundtief, sodass er ein total anderer Mensch wurde. Ich sagte schon gerade, wir verstehen das Wirken Gottes im Grunde genommen nur später. Denn in diesem Psalm 77, wo es heißt, Gott, dein Weg ist heilig, heißt es ganz zum Schluss, dein Weg, Gott, führt durch das Meer. Und deine Fußspuren erkennt niemand. Hier ist an den Durchzug durchs Rote Meer gedacht. Und das ist so geheimnisvoll. Und das ist die Herausforderung. Gottes Weg ist heilig. Pastor Rick Warren hat mal etwas sehr, Dramatisches in seinem Leben erlebt. Er hat Gott überhaupt nicht mehr verstanden. Seine Gemeinde ist explodiert. Er ist ein sehr, sehr bewährter und bekannter Pastor auch in den USA. Seine Gemeinde wuchs und wuchs und wuchs und zeitgleich kriegte seine Frau Krebs und ihr Leben war bedroht. Und jetzt versteh das mal. Und er hat das mal sehr deutlich und klar gesagt und das finde ich so gut, deswegen zitiere ich ihn hier. Rick Warren sagt, wir glauben oft, dass Leben aus Höhen und aus Tälern besteht, aber meine Erfahrung ist, unser Leben ist wie Eisenbahngleise. Jeden Tag deines Lebens passieren wunderbare, gute Dinge, die dir Freude und Zufriedenheit und Schönheit schenken. Zu genau der gleichen Zeit geschehen aber auch schmerzhafte Dinge, die du erlebst. Menschen enttäuschen dich, verletzen dich und du bist mit Schmerz erfüllt. Diese zwei Schienen, Freude und Schmerz, laufen parallel durch unser Leben. Und ich denke, das ist ein gutes, ehrliches Wort. Und ich finde es wichtig, auch für uns, die wir glauben, dass wir da keine falschen Vorstellungen von Gott haben. Beides gehört in unser Leben zusammen und beides macht auch etwas mit uns. Und das ist die Frage, was macht's denn mit uns? Wie können wir es denn vielleicht trotzdem erahnen, verstehen, wozu das gut sein soll? Mir hat der Michael Herbst geholfen, das vielleicht ein bisschen tiefer zu verstehen. Er ist Professor für Theologie in Greifswald, in praktischer Theologie. Und er hat ein sehr, sehr berührendes Buch geschrieben. Ich habe das schon oft verschenkt. Ich habe es auch zum zweiten Mal jetzt gelesen. Das heißt Lebendig. Und in diesem Buch sind mir ein paar Gedanken ganz tief ins Herz gerutscht, die mit unserem Thema zu tun haben. Ich möchte ihn hier zitieren. Michael Herbst sagt, das war eine meiner wichtigsten Entdeckungen im Leben mit Jesus. Sein Hauptinteresse, sein Wille für mein Leben hat vor allem was mit der einen Frage zu tun, nämlich, was für ein Mensch ich werde. Er möchte, dass wir etwas Besonderes werden, mündig und lebendig. Er möchte, dass unser Wesen, unser Charakter, unsere Ausstrahlung von Jesus geformt wird, von Jesus gebildet, umgebaut, von Jesus durchdrungen und gehalten, von Jesus erwärmt und ernüchtert, von Jesus sensibilisiert und gestärkt. Wow, Gott arbeitet an unserem Charakter. Wir werden also zu dem Menschen durch das Leid hindurch, den Gott formen will. Und Gott muss nicht nur der Lieferant des Guten sein, dazu gehört auch viel Druck. Und genau das hasse ich. Ihr auch? Das ist unsere Herausforderung. Um es im Bild zu sagen, wir alle wissen, Diamanten entstehen unter unheimlich hohem Druck. Und zwar hunderte von Kilometern in der Erde. Bei ungefähr 1000 Grad wird aus Kohlestaub etwas zusammengepresst und heraus kommt ein unglaublich schöner Edelstein. Das ist nur ein schwaches Bild, aber ein Bild, wo ich etwas verstehe. Egal, was passiert, egal, wie Gott mich jetzt führt, egal, ob er mein Gebet jetzt erhört oder nicht, Gott geht zuerst darum, welche Art von Mensch ich werde, wie sich mein Charakter entwickelt, wie reif und verständig ich werde, ob ich ihm erlaube, ihm trotzdem vertraue. Mit anderen Worten, Gott mutet uns zu, dass wir durch Krisen und durch tiefe Täler gehen müssen. Nein, Gott bewahrt uns eben nicht vor Schwerem. Denn wir wachsen nicht zu den reifen Personen heran, die wir werden sollen, wenn wir nicht auch Entbehrungen erleben, warten müssen, tiefe Täler durchstreifen und uns in Leid bewähren müssen. Ich weiß nicht, ob ihr noch den Theologieprofessor Helmut Hielicke kennt. Helmut Hielicke hatte in Hamburg gelehrt, in der St. Michaeliskirche hat er viele Gottesdienste gehalten und letztlich war er auch so ein Mann, der eigentlich angenockt war, angeschlagen war. Er hatte so eine Krankheit, die hat Gott ihm nie genommen, aber hat ihm eine Gabe geschenkt, das anzunehmen und damit zu leben und auch Gott zu erleben. Helmut Hielicke hat mal gesagt, wir wissen oft nicht den Sinn, aber wir glauben an den, der den Sinn weiß. Und das ist das Geheimnis unseres Christenlebens. Damit gehen wir dann durch die Rätsel unseres Lebens mitten hindurch. Es lebt ein waches und sorgendes Herz, an dem alles vorüber muss, ehe es bei mir ankommt. Es gibt eine geheime Zensurstelle, an der kein Geschick, das uns treffen will, sich vorbeidrücken kann, ohne dass es auf Herz und Nieren geprüft wird oder ob es uns zum Besten dient. Und darum, sagt Hielicke, ist es gar nicht so furchtbar wichtig, was uns in unserem Leben trifft, sondern nur das eine ist wichtig, wirklich nur das eine, ob wir es aus seiner Hand annehmen und ob wir darauf zu vertrauen wagen, dass es genau nach Maß, nach meinem und nach deinem Maß gemacht ist und darum richtig. Was für Worte. Ich höre sehr gerne den Evangeliumsrundfunk, da gibt es diese Sendung Kalando und ich war eine Stunde, das läuft immer mittags zum Beispiel, samstags von 12 bis 2. Ich habe es erst um 1 eingeschalten, aber es hat mich total fasziniert. Da hat ein junges Ehepaar berichtet, wie sie in die größte Krise ihres Lebens schlitterten. Die hatten schon kleine Kinder. Miriam und Markus Rupprecht haben erzählt, dass sie, die Frau, plötzlich eine Autoimmunkrankheit bekam. Und die Ärzte hatten ihr gesagt, die hatte überall Schmerzen im ganzen Körper. Und die Ärzte sagten, das war jetzt kein Krebs, aber sowas Ähnliches. Sie sagten auf jeden Fall, wir können ihr nicht helfen. Und die hat eben dann alles Mögliche bekommen, war aufgedunsen bis zum geht nicht mehr, hat fast nur noch ihre Zeit im Bett zugebracht. Und ihr Mann hat es nicht mehr ausgehalten. Hat Ehebruch begangen, wurde pornosüchtig und ist einfach in eine andere Welt gedriftet. Und der Hammer war, das ist wirklich für mich der Hammer, dass die Frau dem Mann keine Vorwürfe gemacht hat. Und das hat wiederum den Mann verursacht, zu sagen, hey, warum geht die jetzt so mit mir um, obwohl ich so ein Scheißkerl bin? Und dann hat er angefangen, Gott zu suchen. Sie war also gläubig und Christin und ein Pastor hat ihm dann Bibelstunden gegeben und plötzlich ist bei ihm was gedämmert. Plötzlich kam er dahin, dass er sagte, so, und jetzt höre ich mit allem Scheiß in meinem Leben auf. Und ich fange neu an. Er konnte glauben. Er konnte glauben an die Vergebung und konnte glauben, dass Gott ihn trotzdem lieb hat und wurde ein neuer Mensch. Und eines Nachts träumte diese Frau dann, erzählte sie etwas ganz Komisches. Sie sagte, da war so eine Stimme und die sagte, setz deine Medikamente ab, du wirst gesund. Und sie sagte dann, sie war ganz verwirrt am Morgen, war das jetzt von Gott oder war das jetzt ein Wunschgedanke, was war das jetzt? Sie sprach mit ganz vielen Menschen darüber und letztlich hat sie eine mutige Entscheidung getroffen und gesagt, okay, obwohl das jetzt gefährlich, lebensgefährlich sogar ist, ich setze jetzt die Medikamente ab. Ich will jetzt einfach Gottes Stimme gehorchen, weil sie für sich erkannte, ich glaube, das war Gott. Und dann sagte sie, kamen die furchtbarsten 4 Wochen meines Lebens, denn sie hatte nach wie vor furchtbare Schmerzen und wollte schon wieder anfangen, Tabletten zu nehmen, hielt es aber noch durch und sie sagte, und dann wachte ich eines Morgens auf und sprang aus meinem Bett. Sie sagte, was ist denn heute los? Keine Schmerzen, nichts mehr da. Und sie sagte, wir haben so sehr Gottes Wunder erlebt, Gottes Hilfe erlebt. Wir sind ganz andere Menschen geworden. Das Leid, durch das wir als junges Paar hindurch mussten, hat uns dermaßen geprägt, dass wir heute ganz anders leben als heute. Ich weiß, sagt sie, dass Gott das nicht bei jedem so macht. Zum Beispiel erzählte sie von ihrer Cousine, die MS hat und nicht heil wird. Und ich weiß auch nicht, warum er es bei mir macht. Der Schlüssel war vielleicht der, dass sie es angenommen hatte. An einem Punkt hat sie gesagt, gut Gott, wenn das jetzt so sein muss und wenn du mich jetzt dann vielleicht sogar zu dir nimmst, dann mach es. Und da kam die Wende. Lange Rede, kurzer Sinn. Gott, dein Weg ist heilig. Schließe mit der Frage, darf Gott an deinem und meinem Charakter arbeiten? Geben wir ihm die Erlaubnis, auch wenn wir ihn nicht verstehen, zu sagen, Herr, ich verstehe dich nicht, aber jetzt hilf mir doch, dir zu vertrauen. Ich wünsche dir und mir genau das. Ich möchte beten mit Worten von Edda Nolte. Herr, du bist manchmal so weit weg. Dann habe ich das Gefühl, es gibt dich nicht. Du drückst mir manchmal Lasten auf, dann habe ich das Gefühl, das kann ich nicht ertragen. Du handelst manchmal für mich so unverständlich. Und dann denke ich, ich will nicht mehr leben, ich kann nicht mehr. Und dann, in der tiefsten Tiefe, bist du plötzlich spürbar nah. Das sind die schönsten Augenblicke oder Stunden, wenn ich erkenne, du bist ja da. Du gehst alle meine Wege mit, wenn sie auch noch so dunkel sind. Dafür danke ich dir, Herr. Und ich lobe dich, dass du mich herausholst aus den tiefsten Tiefen, damit ich lebe mit dir. Herr, und wir halten jetzt inne. Und du siehst, an welche Menschen wir jetzt denken. Herr, lass sie auch erleben. Du bist da. Du gehst alle auch ihre Wege mit. Ich danke dir dafür. Amen.